Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Eine neue Epidemie ist im Umlauf. Aus China. Einen Impfstoff gibt es noch nicht, aber Infizierte in vielen Ländern. Was nun die Weltgesundheitsorganisation alarmiert hat.
Ich erkläre den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus.
Der internationale Gesundheitsnotstand bedeutet nun, dass Experten und Vertreter der betroffenen Länder sich unter dem Dach der Weltgesundheitsorganisation regelmäßig im sogenannten Notfallausschuss abstimmen, um die Epidemie gemeinsam zu bekämpfen. Das gab es erst wenige Male zuvor bei der Vogelgrippe, SARS, Schweinegrippe, Polio, Zika und gleich zweimal wegen Ebola. Auf diesen Erfahrungen bauen die Experten nun auf, aber was ist eigentlich in den betroffenen Ländern nach der Epidemie, wenn Medien und Helfer weg sind? Dieser Frage ist unsere österreichische Reporterin Laura Salm-Reiferscheid nachgegangen. Sie hat während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika 2014 bis 2016 aus Liberia berichtet, wo fast 5000 Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben sind. Nach Liberia ist sie nun erneut gereist in Gebiete, die damals nur mit Ganzkörperschutzanzug zu betreten waren, um dort die Überlebenden zu treffen und zu fragen, wie es ihnen heute geht.
Ich hatte Ebola und mein Mann hat mich nach dieser Ebola-Geschichte verlassen. Nach all dem hatte ich noch eine Operation, an der ich fast gestorben bin. Es ist ein Kampf, aber ich kann hier auch nicht einfach nur rumsitzen und jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, jammern, dass ich eine Ebola-Überlebende bin. Das ist unser Problem hier.
Betty sitzt in ihrer kleinen Bar in Taylortown. Sie ist eine von 12 Menschen dort, die Ebola überlebt haben. 14 Nachbarn aus dem abgelegenen Dorf im Norden Liberias sind gestorben. Angst, Misstrauen und Hass hatten die Gemeinschaft in Taylortown zerrüttet.
Es gab da doch Organisationen, die euch nach Ebola ein bisschen geholfen haben. Hat das aufgehört?
All das hat aufgehört, vor allem für uns, die hier im Busch leben. Wenn wir nicht für uns selber kämpfen, ist das sehr schwer.
Victor Padmore ist Pastor und Seelsorger an einem Krankenhaus etwa 1,5 Stunden Fahrt von Taylortown entfernt. Der Pastor stand den Dorfbewohnern während des Ebola-Ausbruchs zur Seite. Er vermittelte als Mediator und kümmerte sich um Waisenkinder. Nach langer Zeit ist er nun wieder einmal zu Besuch. Die Geschichten, die der großgewachsene Mann von den Überlebenden im Dorf hört, entmutigen ihn. Stigmatisiert werden sie zwar nicht mehr, so wie anfangs, als sie aus dem Behandlungszentrum nach Hause kamen. Heute haben sie andere Probleme. Eine Frau erzählt von anhaltenden Schmerzen, seitdem sie Ebola hatte. Sie kann nicht mehr auf dem Feld arbeiten. Eine andere hat während der Epidemie ihre Tochter verloren und muss sich nun um die Enkelkinder kümmern. Sie hat kein Geld, um die Kleinen zur Schule zu schicken.
Vielerorts herrscht Wirtschaftskrise, auch hier. Sicher, unsere Regierung wird schon ihr Bestes versuchen, aber es ist schrecklich. Erst haben die Menschen unter Ebola gelitten und jetzt haben wir diese wirtschaftliche Situation. Es ist ganz schön schwer. Wir versuchen damit zurechtzukommen, aber das ist nicht leicht. Es tut weh.
Nicht nur die Überlebenden, sondern alle hier fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Eine junge Frau, die Suppenwürfel, Chili und Seife an einem hölzernen Marktstand verkauft, nur ein paar Meter von Bettys Bar entfernt, ist aufgebracht.
Ebola ist weg aus Liberia, aber uns geht es nicht gut. Wir sind krank in Liberia. Wenn ihr also wieder heimfahrt, dann sagt nicht, dass hier alles gut ist. Nein, ihr müsst Medikamente schicken. Es gibt keine Medikamente in Liberia. Versteht ihr mich? Der Hunger hier ist schlimm. Wir leiden hier unter den hohen Preisen. Wir leiden hier in Liberia.
An den Ebola-Ausbruch von damals denken die meisten hier nicht mehr. Aber nicht, weil sie ihre Toten, das Leid und die Angst vergessen hätten, sondern weil sie heute mit neuen Problemen konfrontiert sind. Eines davon ist das marode liberianische Gesundheitssystem. Nachdem 2 Bürgerkriege zwischen 1989 und 2003 das Land verwüstet hatten, war es langsam wieder bergauf gegangen. Doch dann kam Ebola.
Der Kollateralschaden am Gesundheitssystem, am Bildungswesen, an der Wirtschaft kann mit nichts verglichen werden.
Tolbert Njenswa war Vizegesundheitsminister und Leiter des Ebola Incident Management Systems, koordinierte alle nationalen und internationalen Teams im Kampf gegen das Virus. Ebola traf das Land damals völlig unvorbereitet, sagt er. Es hatte zuvor keine Ausbrüche in Westafrika gegeben. Die Menschen kannten das Virus nicht, Ärzte und Krankenschwestern steckten sich an. Das hatte fatale Folgen.
Number one, we lost 179 medical workers.
Wir haben 179 Gesundheitsmitarbeiter verloren. Darunter waren Ärzte, Spezialisten, Internisten, Gynäkologen, Chirurgen. In einem Land wie Liberia dauert es bis zu 10 Jahre, einen Arzt auszubilden. Wenn man also so viele Mitarbeiter inklusive Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen verliert, dann hat das Auswirkungen auf das Gesundheitssystem.
Während der Ebola-Epidemie fanden kaum Routineimpfungen statt. Die Immunisierungsrate im Land fiel von 65 auf weniger als 25%. Schwangere Frauen gebaren wieder in ihren Dörfern. Zu groß war die Angst, sich in einem Krankenhaus an dem Virus anzustecken, und so stieg die Muttersterblichkeit. Darüber hinaus waren während des Ausbruchs viele Krankenhäuser geschlossen oder wurden zu Ebola-Behandlungszentren umfunktioniert. Auch die Wirtschaft Liberias wurde schwer getroffen. Das Bruttoinlandsprodukt war vor dem Ausbruch am Wachsen. Dann kam die Epidemie und es fiel von 8,5 auf 0,5%. Zumindest, so glaubt Njenswa, wäre man heute auf einen Ausbruch besser vorbereitet. Dabei soll auch das National Public Health Institute of Liberia helfen. Das Institut wurde kurz nach dem Ende Ebolas eröffnet und ist verantwortlich für die Früherkennung und Bekämpfung von Epidemien. Als das Virus ausbrach, gab es nicht einmal ein Labor, das die Blutproben von Patienten auf Ebola untersuchen konnte.
Pre-Ebola, Liberia was testing diseases of public health concerns.
Vor Ebola konnten wir 3 Krankheiten testen, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Heute testen wir 11 oder 12, wie etwa Gelbfieber, Lassafieber, Ebola, Masern, Cholera, Meningitis. Diese Krankheiten können wir jetzt in weniger als 24 oder 48 Stunden testen. Unsere Kapazität zu reagieren ist heute 10-mal besser als vor Ebola, wegen all der Unterstützung und internationaler Zusammenarbeit.
Because of the support and international collaboration.
So mag Liberia in puncto Prävention heute besser dastehen als vor Ebola. Doch was die kurative Seite des Gesundheitssystems angeht, so sieht es weniger rosig aus.
I fell sick 2 days ago. I came to the clinic, to the hospital rather.
Vor 2 Tagen wurde ich krank und bin ins Krankenhaus gegangen. Ich bin schwanger und habe Magengeschwüre. Und die Ärzte sagen, ich habe Typhus. Die haben mich gestern aufgenommen, um mich zu beobachten.
Comfort Bainsey hockt auf einem schmalen Bett unter einem Moskitonetz in einem fast leeren Saal des Sibi Dunbar Krankenhauses. Die Geburtenklinik liegt auf der Hauptstraße, die durch Banga führt, eine chaotische Kleinstadt im Norden Liberias. Die 37-jährige Frau trägt ein weißes T-Shirt, um ihre Hüfte hat sie ein buntes Tuch gewickelt. Unter ihren Augen sind dunkle Ringe. Sie wirkt erschöpft.
They wrote prescription and I've been buying the medicine because they said all was not here.
Die haben mir ein Rezept geschrieben. Ich muss die Medikamente aber selber kaufen, weil die nicht alles hier haben.
They told me to go out to buy.
Seitdem Comfort im Krankenhaus ist, hat sie schon mehr als 3.000 liberianische Dollar, umgerechnet etwa 14 Euro, für Medikamente ausgegeben. Das ist ein Drittel ihres monatlichen Gehalts als Lehrerin. Eines der Medikamente ist im Banga nirgendwo aufzutreiben. Keine Apotheke hat es auf Lager. Nun ist ihr Mann auf dem Weg ins 3 Stunden entfernte Monrovia, um es dort zu kaufen. Comfort hat ihre ersten beiden Kinder hier im Krankenhaus bekommen. Damals sei alles noch besser gewesen. Heute müsse man für alles selber bezahlen. Dabei ist Sibi Dunbar ein öffentliches Krankenhaus und die meisten Behandlungen und Medikamente sollten kostenlos sein. So sei das zumindest vor dem Ebola-Ausbruch gewesen. Neben Comforts Bett steht Mabel Musa, leitende Schwester im Krankenhaus.
In 2011, 12, 13.
In 2011, 12, 13, sogar bis 2014 vor dem Ebola-Ausbruch, hatten wir alle Arten von Medikamenten. Da hatten wir einen Partner, der das Krankenhaus verwaltet hat. Wir hatten Médecins du Monde, die sich um das Krankenhaus gekümmert haben. Heute ist das nicht mehr so.
Auf der Station ist es stockdunkel. Mit einer Taschenlampe in der einen und einem Löffel in der anderen Hand isst die Patientin ihr Abendessen aus einer Plastikbox. Strom gibt es nur für ein paar Stunden am Tag, weil das Krankenhaus nicht genügend Geld hat, um den Generator 24 Stunden laufen zu lassen. Im Rest des Landes sieht es nicht besser aus. Immer wieder streiken Ärzte und Krankenschwestern gegen niedrige Gehälter, verspätete Zahlungen und schlechte Arbeitsverhältnisse.
Like we had a patient that we needed a medication to save that patient's life because they were like in shock.
Eine Patientin hat lebensrettende Medikamente gebraucht. Sie war unter Schock, aber wir hatten diese Medikamente nicht. Wir haben im Krankenhaus danach gesucht und alle Schwestern gefragt. Aber bevor das Rezept geschrieben war, war sie schon tot. Das tut uns weh. Es ist eine riesige Herausforderung für das Personal und für die Patienten. Manche Patienten kaufen sogar ihre eigenen Handschuhe. Die kaufen die Handschuhe, fassen sie an und dann müssen wir die tragen. Das ist gefährlich für uns.
Es fehlt nicht nur an Medikamenten und sterilen Einweghandschuhen. Eine lokale Zeitung berichtet von einem Fall, wo ein Patient nach einem Autounfall aufgefordert wurde, selber Nadel und chirurgischen Faden zu kaufen, um seine Wunden zu nähen. Schwangere gebären wieder in ihren Dörfern, diesmal nicht aus Angst vor Ebola, sondern weil sie das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem verloren haben. Patienten, die es sich leisten können, lassen sich im Ausland behandeln. Einige Dinge waren während des Ebola-Ausbruchs sogar besser als heute, findet Krankenschwester Mabel Musa, die damals unermüdlich im Einsatz war. Sie arbeitete für eine internationale Organisation, brachte Ebola-Patienten in Behandlungszentren, überredete Familien, ihre Kinder, Väter und Mütter gehen zu lassen, sprach Hinterbliebenen Mut zu.
During the Ebola time, you have more ambulances that were all in the community taking people.
Damals gab es Krankenwagen, mit denen wir Ebola-Patienten in den Dörfern abgeholt haben. Ich weiß nicht, was los ist, weil eigentlich sollten diese Krankenwagen noch da sein. Aber jetzt sterben die Menschen, weil es zu Verspätungen kommt. Jemand ruft um 9 Uhr abends einen Krankenwagen, der kommt dann aber erst um 4 in der Früh. Manchmal gibt es auch kein Benzin. Während Ebola gab es Krankenwagen und wir hatten Partner hier.
During the Ebola, all of the ambulances were there, partners were there.
Aus Angst vor einer weltweiten Ausbreitung Ebolas ließ die internationale Gemeinschaft viel Geld in den Kampf gegen das Virus fließen. Rund 3,5 Milliarden Euro standen zur Verfügung, doch geblieben ist davon kaum etwas. Auch verließen mit dem Ende der Epidemie die meisten Hilfsorganisationen das Land. Die Patientin Comfort Bainsey sagt:
Es wird hier alles schwieriger. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an der wirtschaftlichen Situation oder am neuen Präsidenten. In allen Bereichen in diesem Land ist es schwieriger geworden. Was die Gesundheit, die Bildung angeht, alle Bereiche sind betroffen. Wenn man kein Geld hat, dann läuft einfach nichts mehr.
Viele schieben die Schuld für die katastrophale Situation nicht auf Ebola, sondern vielmehr auf die neue Regierung. Seit 2 Jahren ist George Weah Präsident von Liberia. Die Wähler hatten große Hoffnungen in den Ex-Fußballstar. Er wollte der Korruption Einhalt gebieten, Investoren ins Land locken und das Gesundheitssystem wieder aufbauen. Aber bisher ist nichts geschehen. Im Gegenteil, die Wirtschaft hat sich seit dem Amtsantritt Weahs dramatisch verschlechtert. Banken können kein Geld auszahlen, Gehälter bleiben aus und die Preise von Konsumgütern steigen. Mit jedem Tag wird die Stimmung im Land negativer. Die Menschen sind entmutigt, gar hoffnungslos. Auch Tolbert Njenswa hat vor der aussichtslosen Situation kapituliert und ist von seinem Job als Leiter des National Public Health Institute of Liberia zurückgetreten. Für ihn habe die Regierung an Glaubwürdigkeit verloren. Die Krankenschwester Mabel Musa hat noch nicht aufgegeben. Sie geht gestärkt und mit mehr Selbstbewusstsein aus der Ebola-Krise.
But then we are grateful.
Wir sind dankbar dafür, dass die Erfahrung unseren Horizont erweitert hat. Wir haben jetzt größere Träume, wollen mehr erreichen. Es hat uns diesen großen Anstoß gegeben, hart zu arbeiten und vorwärts zu kommen.
Also auch Positives hat Laura Salm-Reifferscheid in Liberia beobachtet, 4 Jahre nach dem Ende der Ebola-Epidemie. Besiegt ist das Virus damit nicht. Im Gegenteil, es grassiert weiter auf dem afrikanischen Kontinent. Seit 1,5 Jahren haben sich tausende Menschen in der Demokratischen Republik Kongo angesteckt. Dort wurde das Ebola-Virus 1976 übrigens auch entdeckt. Warum es sich jetzt wieder so massenhaft verbreitet, wollen wir von unserer Korrespondentin Antje Diekans hören, die gerade dort war. Hallo.
Ja, hallo.
Rund 2200 Ebola-Tote gibt es schon im Kongo. Hat die Regierung im zweitgrößten Land Afrikas nichts gelernt aus dem Ausbruch in Westafrika?
Na, ob die Regierung gelernt hat, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Wer aber auf jeden Fall gelernt und weiter geforscht hat, das sind eben die Experten. Und da hat sich ganz schön viel getan zwischen dem Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014 und dem Beginn der Ebola-Epidemie im Kongo vor 1,5 Jahren. Es sind Medikamente und auch Impfstoffe entwickelt worden und diese Mittel scheinen jetzt zu wirken. Trotzdem hat sich die Epidemie zu Beginn sehr schnell ausgebreitet. Das lag daran, dass viele Regionen im Kongo sehr unsicher sind, also dass da medizinische Helfer im Zweifel gar nicht hinkommen, dass es nicht genügend Impfstoff gab und auch daran, dass viele Menschen misstrauisch waren und sich keine Spritzen verabreichen lassen wollten. Teils sind medizinische Helfer sogar angegriffen worden. Inzwischen scheint sich das aber langsam zu wandeln und wir könnten vielleicht auch mal auf die Impfstoffe gucken und auf einen, der jahrzehntelang an der Entwicklung dieser Impfstoffe mitgeforscht hat. Das ist der kongolesische Arzt Jean-Jacques Muyembe. Der hat seit mehr als 40 Jahren, also seit dieses Virus entdeckt wurde, nach wirksamen Medikamenten gesucht, unermüdlich, wie er mir gesagt hat, als ich ihn im Kongo getroffen habe.
Dans la vie, il faut être patient. Quand on travaille, tôt ou tard, ce travail sera récompensé.
Er sagt also, im Leben muss man geduldig sein und irgendwann zahlt sich die Arbeit aus. Für ihn ist das jetzt also auch ein bisschen ein persönlicher Triumph, denn es sind eben 2 Impfwirkstoffe im Einsatz von den Pharmakonzernen Merck und Johnson & Johnson aus den USA. Damit kann auch Infizierten geholfen werden. Wer früh genug kommt und dann behandelt wird, hat inzwischen eine Überlebenschance von durchschnittlich 90%. Also sonst war Ebola ja eben eine der tödlichsten Krankheiten überhaupt.
Das heißt, der Kongo ist also doch viel besser vorbereitet, mit dieser Ebola-Epidemie umzugehen, aber er hat sie noch nicht besiegt.
Genau, er hat sie noch nicht besiegt. Es gibt einige Regionen, wo man einfach auch nicht so richtig an die Leute rankommt, weil es eben sehr unsicher ist. Und es war jetzt auch tatsächlich nicht unbedingt die Regierung vom Kongo, die sich jetzt, zumindest dass die Zahl der Infizierten zurückgegangen hat, das als Erfolg verbuchen kann, sondern es sind eben tatsächlich die Anstrengungen von Forschern wie Jean-Jacques Muyembe, die neuen Medikamente, die Impfstoffe und der Einsatz von vielen internationalen Helfern, die dafür gesorgt haben, dass es jetzt nur noch wenige Neuinfektionen gibt. Aber es gibt sie eben immer noch, vor allem im Nordosten des Landes und das liegt dort eben an der unsicheren Situation.
Die müssen uns noch näher erklären, im Ostkongo herrscht Kriegszustand.
Genau, der Ostkongo ist eine Region im ständigen Kriegszustand. Milizen kämpfen dort gegeneinander, terrorisieren die Bevölkerung. Dagegen können auch die 16.000 Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen, die dort eigentlich für Frieden sorgen sollen, kaum etwas ausrichten. Ist ja auch eine riesige Region tatsächlich, der Osten vom Kongo. Und wenn wir uns mal auf die Region Beni dann konzentrieren, wo seit Ende vergangenen Jahres etwa 300 Menschen getötet wurden, dort treibt im Moment eine Islamistenmiliz, ADF heißt die, ihr Unwesen. Und gleichzeitig ist das auch die Region, wo zuletzt noch die meisten Ebola-Fälle verzeichnet wurden. Das heißt, medizinische Helfer kommen eben nicht in diese Gebiete. Viele Menschen sind auf der Flucht, die hygienischen Bedingungen sind furchtbar und da ist es so gut wie unmöglich, ein Virus wie Ebola zu besiegen.
Ist dort in diesen Gebieten Ebola nur ein Randproblem gegenüber den anderen Problemen, die mit der Sicherheit zu tun haben?
Naja, das ist dann vielleicht ein bisschen wie die Wahl. Will man lieber einen qualvollen Tod durch Ebola sterben oder möchte man von einer Miliz massakriert werden? Also die Menschen haben da wirklich kein gutes Leben. Sie erleben seit Jahren unvorstellbare Grausamkeiten. Es gibt Regionen, in denen kaum eine Frau nicht von Milizen vergewaltigt wurde. Zehntausende Menschen sind getötet worden, Hunderttausende sind auf der Flucht. Der Fluch des Kongo ist einfach immer wieder sein Reichtum. Es gibt wertvolle Bodenschätze wie Diamanten, Gold, Kupfer, Koltan, das ja so wichtig ist für die Computer- und Handyindustrie. Und die Milizen kämpfen um den Zugang zu den Minen des Landes. Und auch die Regierung in Kinshasa, beziehungsweise mehr einzelne Politiker in der Regierung, verdienen kräftig an den Rohstoffen. Aber die Bevölkerung, die hat nichts davon außer Leid und Elend. Und das hat sich auch unter Präsident Tshisekedi nicht geändert, der jetzt gut ein Jahr im Amt ist. Er bekommt den Konflikt genauso wenig in den Griff wie sein Vorgänger Kabila, beziehungsweise ist auch die Frage, ob er es wirklich versucht. Die Regierung treibt die Entwicklung in der Hauptstadt voran, baut Straßen, baut große, funkelnde Häuser. Aber der Rest des Landes dient eben doch mehr nur dazu, sich die Taschen voll zu machen.
Das heißt, eine Befriedung im Ostkongo ist nicht in Sicht und damit auch nicht ein Sieg gegen den Ebola-Virus.
Frieden im Kongo, das wäre tatsächlich ein kleines Wunder. Also wenn man den jetzt nochmal irgendwann erlebt und auch die Ebola-Epidemie wird wohl in einigen Regionen, wenn auch mit niedrigen Fallzahlen, noch anhalten, einfach weil die medizinischen Helfer dort nicht hinkommen. Und es wird wohl auch nicht die letzte Ebola-Epidemie sein. Wenn wir nochmal den Ebola-Forscher Jean-Jacques Muyembe hören, der sagt, Ebola wird es immer geben.
Ebola va toujours continuer. Il y aura toujours des épidémies. Parce que nous ne connaissons pas les réservoirs du virus dans la nature.
Also er sagt, es werde immer wieder zu Epidemien kommen, weil man nicht weiß, wo das Virus in der Natur vorkommt. Aber durch die Impfung wird eben die Zahl der Fälle geringer und von den Infizierten werden auch nicht mehr so viele an Ebola sterben.
Sagt unsere Korrespondentin für Ostafrika, Antje Diekans, die gerade aus dem Kongo zurückgekommen ist. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ich bin André Zanto und einen Kampf um Bodenschätze, den gibt es auch in Kolumbien. Dort wehren sich Aktivisten erfolgreich gegen den Goldabbau, um ihr Trinkwasser zu schützen. Mehr morgen hier im Podcast der Weltzeit.